Grund, mal nicht einfach nur so die bekannten Geschichten aus dem Leben von David rauszunehmen, sondern wirklich mal durch das Leben durchzugehen und zu entdecken, was steckt eigentlich da mal dahinter. Und ich denke, für das eine oder das andere, vielleicht auch von euch, hat sich vielleicht auch das Bild von David etwas verändert. Und heute werden wir miteinander ein weiteres Ereignis aus dem Leben von David anschauen, und zwar aus dem 2. Samuel 6, die Verse 1 bis 23. Wir werden uns vor allem auf den ersten Teil der Verse konzentrieren und dort miteinander den Text anschauen. Vielleicht ein paar Sachen voraus. Der David hat viele Jahre von der Not und der Verfolgung gelebt. Er hat gewusst, ich bin der König, der mal die Nachfolge von Saul antreten soll. Er ist vom Saul verfolgt worden. Ist ein paar Mal haarscharf am Tod vorbeigegangen. Und jetzt endlich ist es soweit. Er ist eigentlich auf dem Höhepunkt von seiner Macht in dem 2. Samuel 6. Er ist König geworden. Aber erstaunlich, er hat sich nicht das Denkmal bauen. Er hat nicht auch noch mal zur Schlacht gerufen, sondern wir lesen ganz etwas anderes. Er hat ganz einen anderen Wunsch gehabt. Wir lesen im 2. Samuel die zwei ersten Verse. Und David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, 3000 Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um die Lade Gottes von dort heraufzuholen. Diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Zebaoth, der über dem Cherubim thront. Der David hat viele Leute gesammelt, hat sich aufgemacht, nicht für einen Krieg, sondern für die Bundeslade zu holen. Jetzt fragen wir uns, ja, wieso hat er jetzt die Bundeslade wollen nach Jerusalem holen? Ich möchte euch ein paar Stichpunkte geben, gerade zur Bundeslade. Die Bundeslade ist in dem Sinne eine Holzkiste aus Akazienholz. Etwa 1,35 Meter lang, 80 hoch, 80 in die Tiefe. Und in der Lade selber waren drei Gegenstände. Zum einen ein Krug mit Manna als Zeichen, Gott ist der Versorger. Auf der anderen Seite war der Stab von Aaron, der selbst, obwohl das der Stab schon abgeschnitten war, hat er plötzlich wieder angrünen. Als Zeichen von Gottes Kraft, von Gottes Möglichkeiten. Und das Dritte, was in dieser Bundeslade war, waren die 10 Gebote, die 2 Tafeln mit dem Gebot Gottes als Zeichen. Gott hat eine Richtschnur für euer Leben. Gott hat einen guten Plan. Lebt nach dem, was Leben kann gelingen. Aber alles über alles gesehen, hat es nachher einen goldigen Deckel drauf gehabt mit 2 Cherubimen, die als Ganzes sollen, vor allem die Gegenwart von Gott symbolisieren. Die Bundeslade war ein Zeichen, Gott ist gegenwärtig, Gott geht mit. Und die Bundeslade ist jahrelang durch die Wüste mitgezogen. Und nachher ist sie bei einem Krieg gegen die Philister, ist die Bundeslade gestohlen worden. Gott hat nachher dafür gesorgt, dass die Bundeslade wieder zurückgekommen ist. Philister waren froh, sie sind los geworden. Sie haben es auf einen Wagen getan und nachher geschaut, dass die Viecher über die Grenzen eingehen und dass sie die Bundeslade loswerden. Und nachher lesen wir davon, dass die Lade etwa 30 Jahre lang, man könnte fast sagen, ein bisschen verstaubt ist. Sie war bei einem Priester daheim, einige Kilometer von Jerusalem entfernt. Und der Saul ist einer, der hat sich nicht interessiert um das. Er hatte eigentlich auch Krach gehabt mit den Propheten und den Priestern und hat sich nicht darum gekümmert. Und jetzt, wo der David König wird, sagt er, das muss sich ändern. Für mich ist Gott das, was mir am meisten am Herzen liegt. Und ich möchte es in dem Sinne auch symbolisch zeigen, Gott in der Form der Bundeslade, die eigentlich die Gegenwart von Gottes ausdrückt, sie soll ins Zentrum von diesem Volk wieder kommen. Und so ist er eigentlich unterwegs mit ein paar Männern, für diese Bundeslade wieder ins Zentrum zu holen. Die Frage ist, was hat das mit uns zu tun? Ich habe mir auch lange Gedanken gemacht und gesagt, Herr, Bundeslade, wo ist unsere Bundeslade? Und ich glaube, wir haben es heute viel besser. Durch das, dass Jesus ins Kreuz ist gegangen, für uns ist gestorben, brauchen wir nicht eine Bundeslade für Gottes Gegenwart, sondern an Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden und Gott ist immer gegenwärtig. Für die, die Gott Raum lassen, die auch das Versöhnungsangebot annehmen. Und gleich merke ich unter uns Christen, ist immer die Sehnsucht da, ich möchte noch mehr von dieser Gegenwart spüren. Und das ist auch das, was David geprägt hat. Und gesagt, diese Gegenwart Gottes soll noch viel mehr im Volk innen sichtbar werden. Der Wunsch nach der Gegenwart im Volk, der soll immer mehr Gestalt gewinnen. Und ich glaube, auch bei uns ist immer wieder die Sehnsucht da, wir möchten Gott noch näher haben. Gott soll noch mehr können wirken in unserem Alltag. Die Frage ist, erleben wir die Gegenwart oder erleben wir Gott oft distanziert? Ich freue mich im Moment, mit einer Gruppe dürfen unterwegs zu sein, diesen Freitagabenden mit dem Seminar auf Gottes Stimme hören. Und dort ist eigentlich das einzige Ziel, wirklich in dieser Gegenwart Gottes dürfen zu wachsen. Immer mehr dürfen die Gegenwart von Gott zu erfahren. Und gleich fragen wir uns, was kann ich tun, dass Gott bei meinen Kindern ist? Was kann ich als Vater tun, dass Gott in meiner Familie gegenwärtig ist? Was können wir als Kirche, als Gemeinde tun, damit die Gegenwart Gottes noch viel mehr sichtbar werden darf? Und da wird uns hier in diesem Text zwei Verhaltensweisen gezeigt. Ein Handeln von David und vom Usa, wo das eine die Gegenwart Gottes eigentlich zum Gericht werden lässt, aus anderen Handeln die Gegenwart Gottes zur Freude. Aber die Frage ist, haben wir den Wunsch, dass Gott gegenwärtig ist? Wollen wir wirklich, dass Gott mit seiner Heiligkeit in unsere Mitte kommt? Und das zeigt uns gerade der alttestamentliche Text sehr eindrücklich auf, dass da, wo Gott gegenwärtig ist, dann steht die Heiligkeit, wo ich merke, wo uns vielleicht da oder dort verloren ist gegangen, noch eine Ehrfurcht. Und das zeigt uns eigentlich auch der erste Teil. Ich habe noch eine Bundeslade mitgenommen, für einfach ein bisschen zu zeigen, wie die dann zumal hat ausgesehen. Genau. Diese Lade soll transportiert werden. Und wenn wir die Verse 3 bis 10 lesen, dann merken wir plötzlich, dass die Gegenwart Gottes wird durch achtlose Haltungen nicht wirklich zur Freude, sondern zum Gericht. Ich möchte euch die Texte vorlesen. Vers 3 bis 10. Und hier lesen wir. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Hause Abinadabats, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabats, führten den neuen Wagen. Und als sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten und auf den Hügel, der auf dem Hügel wohnte, und Achjo vor der Lade herging, tanzte David und ganz Israel vor dem Herrn her mit aller Macht und im Reigen, mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern und Pauken und Cellen und Zimbeln. Und als sie zu Tenne Nachons kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, sodass er dort starb bei der Lade Gottes. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so weggerissen, und man nannte die Stätte Peres Usa. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und er wollte sie nicht zu sich bringen lassen in die Stadt David, sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms des Gattiters. eine unglaublich tragische Geschichte. Und ich muss sagen, auch können wir die nicht streichen. Und gleich merke ich, sie hat auch uns heute etwas zu sagen. Alles ist eigentlich bereit für ein Anliegen von David, die Gegenwart Gottes wieder dürfen, mit ins Volk hineinzubringen, umzusetzen. Und die zwei Söhne, der Usa und der Ahiob, von diesem Priester, die die Verantwortung für den Transport haben übernommen, sie haben alles parat gemacht. Sie haben extra einen neuen Wagen gemacht, um loszuziehen. Trompeten erklingen, Zimbeln. Aber dann kommen sie an eine Stelle, wo drin ausgelitten sind. Der Wagen ist vielleicht ein bisschen schieflag geraten. Und bevor das Bundeslade in den Dreck geht, hat der Usa die Bundeslade berührt und ist in diesem Moment tot umgefallen. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte. Gott wird zornig und erschlägt der Usa. Ihr könnt euch vorstellen, für die ganze Parade ziemlich eine kalte Dusche. Die Klänge sind verstummt, niemand hat mehr gewusst, was passiert. Der David zieht sich verzweifelt zurück nach Jerusalem und die Bundeslade wird wieder eingestellt. Und die Frage stellt sich, wieso? Wieso muss der Usa sterben? Was hat er denn falsch gemacht? Er wollte doch nur verhindern, dass die Bundeslade Schaden nimmt. Es ist gut, hier ein bisschen näher herzuschauen. Wir haben gehört, die Bundeslade ist ein besonderes, in einer besonderen Weise ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Und sie hat auch, wenn wir im 2. Mose nachlesen, 2. Mose 25, auch beim Transport hat man bewusst gewisse Sachen zu beachten. Gottes Gebot sagt er, dass man die Lade mit Ehrerbietung soll behandeln. Und sagt auch, dass man sie nicht auf einem Wagen transportieren soll, sondern wie wir es hier sehen, Priester sollen sie tragen. Also die Art und Weise, wie sie ist transportiert worden, ist nicht so, wie Gott eigentlich darüber geredet hat. Und wir sollen sie nicht anrühren. Sie sollen nicht angerührt werden, sondern durch die goldigen Schlaufen da sollen Stangen durchgestossen werden, damit sie so nachher kann von Priester und nur von Priester, von Leviten, getragen werden kann. Der Transport soll also diesen Stangen geschehen auf den Schultern der Leviten. Das lesen wir nachher auch im 4. Mose 15. Sie sind alle die Anweisungen gegeben, wie man mit der Lade, wo Gott eigentlich soll, seine Heiligkeit, seine Gegenwart darstellen, wie man mit dem soll umgehen. Warum, dass hier der David oder Usa, der eigentlich das als Priester hat gewusst, wieso dass sie nicht nach dem haben gehandelt? Wir wissen es nicht. Vielleicht haben sie gesehen, wie es die Philister gemacht haben. Wir lesen im 1. Samuel 6, wie die Philister eben die Bundeslade haben über die Grenzen geschickt, auch mit einem Wagen. Und vielleicht haben sie gedacht, was die können, können wir auch. Und wir haben gar nicht mehr nach dem gefragt, wie sollen wir mit Gott umgehen. Vielleicht war aber auch der Usa prägt gewesen, er ist mit der Bundeslade in diesen 30 Jahren praktisch gross geworden. Die ist bei ihm irgendwo dort, wo er gewohnt hat, gestanden, eingestellt gewesen. Und wo der David hat gesagt, bringt mir sie nach Jerusalem, hat er gesagt, ja, locker, erledigen wir schnell, wir bringen doch nur die Gott in die Stadt. Irgendwo so etwas, was gewöhnlich ist worden. Die Heiligkeit ist irgendwo verloren gegangen. Wir haben gesagt, ah Gott, ja okay, komm, wir bringen es schnell, wir machen es schnell. Und da habe ich mich gefragt, ist das vielleicht nicht auch das, was in unserem Leben vielleicht manchmal passiert? Wir sind vielleicht schon so lange mit Gott unterwegs. Wir wissen schon so vieles. Vielleicht haben wir schon mal die ganze Bibel durchgelesen. Vielleicht haben wir schon viele Seminare, haben schon viele Predigten gehört. Und Gott wird plötzlich so gewöhnlich. Ah ja, Gott. Und ich glaube, das war das, was hier passiert. Man ist Gott nicht mehr mit dem nötigen Respekt und mit der nötigen Achtung begegnet. Und darum hat Gott den Rosa umgebracht und gesagt, hey, so nicht. Es gibt Gebot im Umgang mit mir. Ein jüdischer orthodoxer Rabbiner ist mal gefragt worden, wieso das eigentlich der Usa sich umgebracht wurde. Er hat gesagt, die Frage ist weniger, weshalb Gott Usa tötete, sondern vielmehr, weshalb er uns alle am Leben lässt. Wo steht gar mir Christi Gefahr, dass Gott einfach gewöhnlich wird? Wir hören Sonntag für Sonntag hier von davor und sagen, Gott ist gnädig. Gott ist barmherzig. Gott vergibt. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass eine so eine Haltung entsteht, es kommt nicht so drauf ab. Gott wird schon ein Auge zudrücken. Und heute Morgen schauen wir unseren Text an, wo Gott kein Auge zudrückt. Das Bild vom toten Usa ist, glaube ich, auch für unsere Zeit eine warnende und eine eindringliche Botschaft, dass wir nicht einfach durch Sonntagsbesuche, durch Bibellesen, durch Beten, wir hängen vielleicht irgendwo einen christlichen Kalender auf, lesen jeden Morgen das Losungsbuch, einfach so können mit Gott umgehen, wie es uns passt und sagen, die anderen 6 Tage leben, wie es mir passt und dann tue ich das quasi, wie du gerne möchtest. Die Bibel schildert Gott als Heiligen, ehrfurchtsgebietende und trotzdem auch vertrauenswürdig und guter Gott. Wenn Gott etwas sagt, dann gilt es. Er ist nicht irgendwo so ein seniler, alter Grossvater, der nicht mehr weiss, was er gesagt hat. Wer die Bibel nicht liest und sich nicht um Gottes Willen bemüht, der wird nicht wie ein Aussager tot umfallen. Aber er wird Schaden über sein Leben bringen. Da, wo wir nicht nach Gott fragen, da, wo Menschen nicht nach dem leben, wie es die Bibel sagt, da wird ihres und auch das Leben von anderen Schaden nehmen. Nicht immer auf die gleiche Art und Weise, aber es wird auch nicht mehr Gegenwart sichtbar werden, da, wo wir einfach Gott so als Kumpel anschauen und sagen, ah ja, Gott, überall macht sich Gott klein. Er ist zu uns Menschen gekommen, in seinem Sohn, für uns zu helfen. Aber er macht sich nicht zum Sklaven von uns. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass es in unserem Alltag so aussieht. Ja, merci. Wir haben ja auch so ein bisschen unser Kerlchen. Und wir sagen Gott, wenn du willst, darfst du nicht auf den Karren hocken. Es ist ganz schön, wenn du auch noch dabei bist. Aber wir wollen eigentlich sagen, was durchgeht. Aber wenn du dabei bist, ist das ganz eine nette Sache. Und ich merke, dass das oft so unser Bild ist. Wir laden Gott zu uns ins Leben ein und sagen, es ist gut, wenn du da bist. Aber wir bestimmen den Kurs, was durchgeht. Und ich glaube, diese Haltung war hier auch ein bisschen so gewesen. Wir bringen Gott ins Zentrum, wir tun es, wir machen es. Und da hat der Usa und auch der David letztendlich eine schmerzliche Erfahrung müssen machen, wo sie Schaden über sich gebracht. Der David hat natürlich beschäftigt, wie kann die Bundeslade wieder in die Mitte kommen? Wie kann Gottes Gegenwart in unser Zentrum kommen? Und da ist eigentlich der letzte Teil, den wir lesen, zeigt eine völlig andere Art. In diesen 3 Monaten, wo die Bundeslade wieder eingestellt war, hat sich der David ein paar Gedanken gemacht. Er hat gleichzeitig erlebt, wie dort, wo die Bundeslade jetzt war, da ist Gottes Segen geflossen. Im 1. Samuel 6, Vers 11, so blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Haus Obed-Edoms, des Gattiters, und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Und es wurde dem König David angesagt, dass der Herr das Haus Obed-Edoms segnete und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Ich glaube, auch da hat der David gesagt, es kann nicht sein, dass das nur jemandem gehört, sondern soll für alle Menschen zugänglich sein. Das ganze Volk soll in dieser Gegenwart Gottes leben. Aber das schockierende Ereignis, ich glaube, ist ihm noch tief in den Knochen gehockt. Und es war auch Ansporn, wirklich zu schauen, was sagt eigentlich das Wort Gottes. Und er hat sich Gedanken gemacht und hat sich eigentlich an die Weisung von Josua gehalten, die Josua hat bekommen, wo ich Stefan heute Morgen mitgegeben habe, aus Vers 8. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Weg gelingen und du wirst es recht ausrichten. Im Gegensatz zum ersten Transport ist der zweite viel gründlicher vorbereitet worden. Man hat sich darum da, wie sollen wir Gott begegnen? Wie verhalten wir uns vor Gott? David steht zum ersten Mal zu seiner Schuld und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Das lesen wir im 1. Chronik 15. Ihr lest die 1. Chronik 13 bis 15, die genau gleiche Geschichte, zum Teil fast wortwörtlich, die dort ist aufgeschrieben worden. Und 1. Chronik 15, Vers 13 lesen wir: Denn das erste Mal, als ihr nicht da wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht befragt hatten, wie sich's gebührt. Er sagt, wir haben nicht mit Gott geredet. Wir haben gemacht, wie es uns gut dünkt. Wir haben Gott quasi auf unsere Karre gespannt und haben gesagt, wir wissen schon wie. Aber wir haben Gott nicht mehr gefragt. Und wie oft ist das in unserem Alltag so? Wir fragen doch Gott nicht. Wir fragen dann, wenn es ganz böse wird. Aber wie oft hat Gott in unserem Alltag nichts zu sagen? Und wir spannen eigentlich auch da Gott auf unsere Karre und sagen, hey, komm mit. Ein zweites, statt Ochs und Wagen, wählt der Priester. Und das lesen wir in 1. Chronik 15, 14 bis 15. So heiligten sich die Priester und Leviten, damit sie die Lade des Herrn, des Gottes Israel, heraufbrächten. Und die Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern mit den Stangen, wie Mose geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. Und statt Bequemlichkeit und Achtlosigkeit hat man abgeopfert. 2. Samuel 6, 13 steht: Und als die Träger mit der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Stier und ein fettes Kalb. Wir sind ein bisschen im Diskutieren, ist das richtig übersetzt? Also wenn die nach allen 6 Schritten ein Opfer gemacht haben, die wären tagelang unterwegs gewesen. Aber es zeigt etwas von dieser Heiligkeit, die man wahrgenommen hat. Man hat gesagt, Gott ist heilig. Und es sind ja nicht einfach... Es waren auch Dankopfer, die man einfach ausgedrückt hat, Gott, du bist gross. Es ist ein Vorrecht, in deiner Gegenwart zu leben. Durch das Opfern drückt David zum einen seine Sündhaftigkeit aus und sagt, ich habe kein Anrecht, eigentlich dir nachzusehen. Und trotzdem ist es ein Geschenk, dir dürfen, in deiner Gegenwart zu leben. Und er drückt die Dankbarkeit aus. Er drückt Dankbarkeit auch noch ganz anders aus, im Vers 14. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn und war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. Der David hat sich so unglaublich gefreut, weil er gesagt hat, hey, jetzt kommt es gut. Wir haben Gott gefragt, wie er unter uns wohnen will. Und was gibt es Größeres als Gottes Gegenwart zu erleben? Das hat der buchstäblich zu den Socken ausgehauen. Der hat nur noch Priesterschurz angehauen, hat vor Gott getanzt, hat vor dieser Lade getanzt, vor lauter Freude. Es haben nicht alle so Freude gehabt, ist er nur in einen Priesterschurz umgeküpft. Aber er wollte damit zum Ausdruck bringen, hier und heute geht es nicht um mich als König. Ich glaube, wenn er mit seiner ganzen Königsrobe herumgetanzt wäre, wäre plötzlich er im Zentrum gestanden. Er hat mit dem etwas zum Ausdruck gemacht, Leute, es geht um Gott. Er soll im Zentrum sein. Und was können wir anders, wenn Gott im Zentrum ist, als Gott loben und tanzen und ihm eigentlich unsere Freude zum Ausdruck bringen? Gott freut sich daran. Ich weiß nicht, ob wir das glauben. Aber ich erinnere mich noch, wenn ich jemanden von der Konferenz oder Seminar bei Hause kam, wo meine Kinder noch leise waren, dann hatten die eine scheisse Freude, wenn der Vater wieder heimkommt und der bringt noch irgendetwas mit. Und das eine oder das andere vielleicht nur die Windel um das Foto, und dann sind sie gekommen. Ich habe mich irrsinnig gefreut. Ich glaube, Gott muss es ähnlich gegangen sein. Er sagt, hey, da freut sich jemand, dass ich darf gegenwärtig sein darf. Die Frau von David, Michael, hat definitiv ein Problem gehabt. Sie hat gesagt, du machst dich hier zum Aff vor allen Leuten. Wir lesen das nachher in den letzten Versen. Sie hat irgendwo den David nicht verstanden. Und interessant, ab dieser Stelle wird Michael nur noch als die Tochter Sauls genannt. Wenn ihr die weiteren Texte anschaut, sie wird nie mehr im Zusammenhang mit dem David genannt. Und das zeigt mir etwas, sie war mehr von ihrem Vater geprägt als von David. Sie hat nicht verstanden, du, da tritt man doch als König auf. Sie hat etwas von ihrem Vater übernommen, das mehr auf sich als auf Gott hat geschaut. Und darum hat sie auch das Problem gehabt, dass hier der David nur Gott ins Zentrum stellt. Und so macht sich der David gegenüber seiner Frau zum Narr. Ich habe mich gefragt, die Leute begeistert uns die Gegenwart Gottes auch noch? Und wir haben es nicht so wie der David, dass wir uns irgendwo in Bundeslade transportieren, sondern Gott ist durch seinen Geist immer gegenwärtig. Oder ist das gewöhnlich geworden? Wir müssen uns schon die Frage stellen, wenn ich ab und zu in einen Fußballmatch gehe. Ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, die dort am Jubeln ist. Aber wenn dort die Fanmeile beobachtest, was dort abgeht, die sind so etwas von begeistert von ihrer Fußballmannschaft. Ich kann die auch schnell wieder drehen, aber in der Regel sind sie einfach Fan und bringen das mit Tanzen und mit Singen und mit all dem zum Ausdruck. Und wir hocken am Sonntagmorgen so friedlich in unseren Reihen. Also ich möchte jetzt hier auch nicht etwas provozieren. Aber ich frage mich, Leute, wo in unserem Alltag bekommen andere Menschen die Freude mit, dass du sagen kannst, hey, Gott ist gegenwärtig, er ist in unserer Mitte. Vielleicht sind wir Schweizer auch nicht ganz der Typ, der jetzt einfach ins Tanzen überschwenkt. Da, wo ich in Portugal gearbeitet habe, dort habe ich auch Gemeinden besucht. Und das war einfach schon naturell. Die konnten auch ihr Viertel nicht still haben. Und dann musste ich sagen, okay, ist mir auch nicht immer ganz wohl gewesen, aber es war okay gewesen. Aber wie bringen wir letztendlich die Freude und die Dankbarkeit zum Ausdruck? Im Johannes 14, Vers 23 sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Gott wohnt durch seinen Geist in uns. Er ist uns noch viel näher, als es der David je erleben konnte. Und Jesus sagt selber, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. packt uns das noch? Unsere Zeichnung müsste eigentlich anders aussehen. Gott will sich nicht einfach auf den Karren laden. Sondern Gott will nicht, dass du sein Reich baust und sagst, ganz nett, wenn du bei mir dabei bist. Sondern in dem, dass ich sage, Herr Jesus, ich möchte mich dir ganz zur Verfügung stellen. Ich möchte Teil sein in deinem Reich. Du sollst bestimmen, wo es durchgeht. Ich möchte aus deiner Gegenwart herausleben. Ich möchte nicht mein Reich bauen, sondern ich möchte in deinem Reich dabei sein und auf deiner Wort achten. Ich glaube, wer die Grösse und die Macht von Gott begriffen hat, der kann nicht anders, als zu sagen, dem Gott möchte ich mein Leben anvertrauen. Ich möchte nicht mein Reich bauen, sondern ich möchte in seinem Reich ihm dienen, ihm die Ehre geben, ihm zu loben. Wo ist Gott in deinem Leben? Hast du ihn vielleicht auch irgendwo auf eine Karre geladen und gesagt, hier ist dein Platz, ich bin froh, wenn ich mein Leben selber im Griff habe? Oder hast du gesagt, mein Platz ist bei dir? Ich möchte dir mein ganzes Leben zur Verfügung stellen. Und nicht ich bin der, der sagt, was durchgeht. Sondern ich möchte mich ganz von dir führen und leiten. Daraus lehrt uns eine wichtige Lektion. Gott lässt sich nicht umkommandieren. Er ist nicht irgendwo ein Flaschengeist, der ein schreiben kann und sagt, ich habe noch einen Wunsch. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir gehen mit Gott so um. Vielleicht auch wie mit einem Böttler, wo wir sagen, bitte das und das. Und wir beachten die Heiligkeit von Gott oftmals gar nicht mehr. Und ich merke, wir stehen auch gerade bei so Predigten natürliche Gefahr, vor allem auf andere zu schauen und zu sagen, ah, mir ist gerade jemand in den Sinn gekommen, der in Gefahr stehen könnte. Wenn du den Gedanken nur einen Moment hast gehabt, dann hast du wahrscheinlich ein grösseres Problem als der andere. Und dort wieder neu uns zu prüfen, wo stehe ich. Und ich glaube, das will uns die Geschichte vom USA zeigen. Gehe ich leichtfertig um? Oder bin ich parat, wie ein David, wieder neu hinter die Bücher zu gehen? Das heisst, hinter die Bibel zu sagen, das Wort möchte ich ernst nehmen. Und nicht einfach leichtfertig umgehen. Und das führt dazu, dass Gott gegenwärtig sein kann. Gott kann seine Gegenwart nur so weit an unserer Mitte offenbaren, wie wir letztendlich auch parat sind, mit ihm unterwegs zu sein. Für ihn zu leben. Und da, wo wir sagen, okay, ich nehme den Himmel mit und ich bin froh, wenn ich gerettet bin, aber sonst alles andere, da werden wir an vielem vorbeigehen. Wir werden zwar mal in den Himmel kommen, das ist nicht das Thema. Aber wir werden vieles verpassen von dem, was Gott in unserem Leben will, Frucht wirken. Gott sucht Davids, die in Ehrfurcht und Gehorsam seine Gegenwart suchen. Die ihn sehen wollen. Und da wird Jesus in einem viel grösseren Mass gegenwärtig sein. Wir wollen unseren Moment einfach von der Stille nehmen. Wirklich uns prüfen, wo stehe ich? Und Gott wird uns nicht vernichten wie ein Aus, aber er leidet daran, wo unser Leben vielleicht Schaden leidet, an dem, weil wir nicht nach ihm gefragt haben. Und ich möchte uns bitten, einfach einen Moment von der Stille zu nehmen, aber nachher ins Lob einzustimmen. Den Gott wieder neu zu entdecken. Und ich freue mich, dass wir eine Lobpreisband hat, die uns einfach mitnimmt. Ich habe gesagt, sie sollen sich nicht erklüpfen, plötzlich klüpfen, auf und tanzen. Wenn es für dich stimmt, wieso nicht? Stehst du vielleicht ein bisschen hinterher? Vielleicht sagst du aber auch, für mich wäre etwas, was ich hier in die Ordnung tun muss. Ich will Gott nicht einfach auf meinem Karren haben, sondern ich möchte mich bewusst heute Morgen entscheiden. Ich möchte nicht ein USA sein, sondern ich möchte ein David sein, der sich vielleicht neu nach Gott ausrichtet. Es wartet im hinteren Teil sein Seelsorger und Beten, die gerne mit dir beten und sagen, hey, komm, wir machen es heute Morgen fest. Gott soll der sein, was das Zentrum ist in deinem Leben und nicht du selber. Und ich möchte nicht mein Reich bauen, sondern ich möchte Gottes Reich bauen. Vielleicht braucht es heute Morgen ist es eine Hilfe, vielleicht mit jemandem kannst du darüber reden und sagen, ich möchte das bewusst festmachen. Und nachher komm da rein und feier den Gott, der gegenwärtig ist und der mit seiner Gegenwart unter uns sein will. Ihr dürft vorkommen und wir nehmen uns noch einen Moment einfach von der Ruhe.